Ich habe so überlegt, okay, worüber kann ich so meine erste Predigt, die ich mal halte, halten? Und als erstes kam mir ins Gedächtnis, ich könnte über die Liebe predigen. Und dann habe ich gleich gedacht, da wird so oft drüber gepredigt, das ist doch schon so ein ausgelutschtes Thema quasi, soll ich darüber wirklich predigen? Aber dann kam direkt der nächste Gedanke, so wie ich das bisher mitbekommen habe, ist die Liebe der zentrale Punkt von Gott bzw. von der Liebe. Das heißt, ein sehr wichtiges Thema, ein sehr zentrales Thema. Und gleichzeitig ist die Liebe, dieses Thema Liebe so groß, so vielseitig und so komplex, dass wir es gar nicht komplett begreifen können. Aber gerade deswegen ist es immer wieder interessant, sich das zum einen immer wieder in den Kopf zu rufen, ich bin lieb, und zum anderen sich auch immer wieder damit zu beschäftigen, um die Liebe doch immer noch etwas mehr zu begreifen. Ja, und da kam direkt mir ein Bibelvers beim Erarbeiten dieser Predigt in den Sinn. Und zwar Johannes 3, Vers 16. Das ist sogar einer der zwei Verse, die ich auswendig kann. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, damit jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und diesen Satz sieht man so, oder ich sehe ihn oft sehr neutral, ja gut, okay, oder die ganze Welt geliebt. Und das geht so etwas in die Richtung, der sagt, ey, du bist eine besondere Person, aber ey, jeder ist eine besondere Person von deinem. Nimm dir nicht zu viel raus. Aber diesen Satz, den kannst du ganz persönlich auf dich beziehen. Gott hat dich geliebt. Nicht nur die ganzen Menschen, sondern dich. Und daraus folgt, du bist eine geliebte Person. Im zweiten Bibelvers hatte ich dann einmal Galater 2, Vers 20. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Und das sagt bzw. schreibt Paulus, und da kann man ja mal so auf den Gedanken kommen, das ist etwas egoistisch von Paulus, dass er das einfach so über sich selbst sagt. Er sagt es zu anderen Leuten und sagt, ey Leute, guck mal, ich bin geliebt. Er sollte doch lieber sagen, ey Leute, ihr seid geliebt, das ist doch toll. Aber letztendlich, er macht es genau richtig, weil er bezieht in diesem Moment die Liebe Gottes genau auf sich. Das heißt, er hat die Liebe für sich begriffen. Und dementsprechend möchte ich dich heute einmal ermutigen, diesen Satz, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, einfach einmal so zu lesen. Gott hat mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich hingab. Jeder Mensch steht in mehreren Beziehungen. Zum einen in der Beziehung zu seinen Mitmenschen, er steht in einer Beziehung zu sich selbst und er steht in einer Beziehung zu Gott. Diese Punkte werde ich jetzt einmal abarbeiten. Als erstes die Beziehung zu seinen Mitmenschen. Da ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Die Menschen brauchen Liebe, um zu leben. Das ist Fakt, das ist wissenschaftlich geprüft. Darauf will ich jetzt nicht gleich eingehen, wie das geprüft wurde. Und es gibt aber Menschen, die diese Liebe in ihrem Leben wenig erfahren haben. Sie haben in ihr Leben eher so die Nachricht reinbekommen, du bist eine Last, du bist unbedeutend und solche Sachen, die natürlich sehr schön sind. Und dadurch folgt ein gewisser Hunger nach der Liebe bei diesen Menschen. Und dieser Hunger führt bei den Menschen zu verschiedenen Reaktionen. Manche versuchen zu imponieren und sagen sich, wenn ich den anderen Menschen zeige, was ich alles drauf habe, wo ich toll drin bin, dann werden sie auf mich aufmerksam, mich beachten, mir sagen, dass ich das ja richtig toll kann und somit werden sie mich bewundern. Es geht ja schon in Richtung Liebe quasi. Manche versuchen bei anderen Mitleid zu erregen. Sie sagen, oh, da habe ich Probleme und da geht es mir schlecht und da geht es mir schlecht. Das machen sie in dem Moment nicht wirklich, weil es ihnen um diese Punkte geht, sondern einfach um die Reaktion ihrer Mitmenschen. Wenn sie sagen, ja, gut, okay, die werden mich bemitleiden und werden sich dann vielleicht auch um mich kümmern. Auch eine Form der Liebe, die sie sich rausziehen. Andere wiederum machen anderen Menschen ganz viele Geschenke und sagen, ja, wenn ich die beschenke, ihr kennt unsere Reaktion, Geschenke, ich hätte es passieren gekriegt, wenn mein Vater und die genau, diese Möglichkeit, einmal mehr Geburtstag zu haben. Das ist schön. Wenn ich Geschenke kriege, sage ich, boah, geil, das ist ja richtig nett von dir, freue mich. Und die sagen sich, okay, ich schenke anderen Leuten Geschenke, dann bedanken die sich und sagen, hey, finde mich nett. Und so kommt etwas Liebe rüber. Und so kann sogar eine gewisse Sucht entstehen. Und durch die Sucht eine gewisse Abhängigkeit. Das heißt, diese Menschen, die das machen, die sich so versuchen, die Liebe von anderen Menschen rauszuziehen und zu erarbeiten, sind abhängig von diesen Menschen. Sie brauchen die Liebe der anderen, beziehungsweise sie brauchen diese Reaktion der anderen, um überhaupt Liebe zu erhalten. Und ich kann allerdings diesen Menschen nicht sagen, jetzt sind ja auch ein paar hier, ich habe mich selber auch mal in solchen Punkten ertappt, du bist auch ohne diese Reaktion, ohne diese Liebe deiner Mitmenschen eine geliebte Person. Und vielleicht fragst du jetzt schon, warum du eine geliebte Person bist, weil Gott dich liebt. Und der Burner an Gottes Liebe ist, dass die ein paar geniale Punkte hat. Ich zähle jetzt einfach mal drei Punkte auf. Und zwar, Gottes Liebe ist zum einen unendlich, sie ist ewig und noch ein weiterer ganz wichtiger Punkt, für mich sehr wichtiger Punkt, den ich heute auch mal speziell eingehe, sie ist bedingungslos. Und dadurch, dass du so eine Liebe hast, bist du unabhängig von der Liebe deiner Mitmenschen. Denn du bist auch ohne die Liebe deiner Mitmenschen geliebt. Und jetzt kann man sagen, aha, okay, schön, ich bin also geliebt. Toll. Aber das Wichtige ist, dass man diese Liebe für sich auch annimmt. Und da ist der wichtige Punkt, sie nicht nur im Gehirn verstanden zu haben, aha, okay, Gott liebt mich, sondern dass man sie im Herzen annimmt. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dass du diese Liebe vom Herzen begriffen hast, also Gott liebt mich bedingungslos und unendlich und ewig, dann wirst du befreit. Und davon wirst du quasi schon von dieser Abhängigkeit befreit von deinen Mitmenschen. Dieses, ich muss mir die Liebe erarbeiten. Hier stellt sich die Frage, wie kann ich diese Liebe nun für mich annehmen? Auch zu diesem Punkt komme ich dann nicht jetzt, sondern gleich. Erstmal zum nächsten Punkt. Kommen wir zur Beziehung zu sich selbst. Und Gott sagt, den Satz habt ihr bestimmt auch schon mal öfter gehört, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und viele Menschen sagen, na gut, okay, der erste Punkt, du sollst deinen Mitmenschen lieben, kann ich versuchen, kriege ich vielleicht noch gerade so hin, bei manchen wird es schwierig, manchen wirklich schwierig. Aber das kriege ich hin. Aber ich soll die anderen lieben wie mich selbst. Das heißt, ich muss mich selbst ja lieben. Und da sagen viele, ich will mich ja kennen. Aber ich weiß ja, was ich alles selber für Macken habe, was ich alles für Fehler habe. Wie soll ich mich denn da selber überhaupt lieben können? Und da möchte ich euch an einen Sonntag vor einigen Wochen erinnern. Da gab es eine Aufgabe. Jeder hat ein Klemmbrett bekommen und ein Stift und einen Zettel. Und man sollte auf diesem Zettel einen Kreis malen und ein Herz malen. In den Kreis sollte man schreiben, was man alles an sich selber toll findet. Und ins Herz sollte man reinschreiben, was man an seinen Mitmenschen toll findet. Und ich habe an diesem Sonntag folgenden Satz sehr oft gehört. Über Antwort zu schreiben, was ich an den toll finde, ist überhaupt kein Problem. Also mir selbst fällt mir kaum was ein. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Wir haben hier eine Jugend, wo ein Jugendlicher drin ist, der meiner Meinung nach eine unglaubliche Stärke hat, wo er mir ein richtig großes Vorbild ist. Er kann nämlich seine Mitmenschen bedingungslos annehmen, quasi. Er sagt, das ist vollkommen egal, was der Typ für Marken hat, wo er Probleme hat und so weiter. Das ist mir vollkommen egal, er kommt mit denen allen klar. Wir hatten zum Beispiel, der geht auch zu den Rangern, hatten wir mal eine Ranger-Aktion mit einem anderen Stamm. Und da war ein Junge drin, wo ich mir gedacht habe, Alter. Ja, mein Abstand, war eine schwierige Person. Und er ist einfach auf den zugegangen und hat gesagt, hey, er hat sie mit in die Gemeinschaft gehabt und hat ihn so auch in unsere Gemeinschaft mit reinbezogen. Das war eine unglaubliche Stärke von ihm, die ich sehr, sehr genial fand. Nun, und dann war hier dieser Jugendabend, er saß neben mir, und Dann gab es auch wieder so eine Aufgabe, so ein Ziel, wir mussten mehrere Aufgaben erledigen. Und unter anderem war da auch dieser Punkt drin, schreibe auf, was du an dir selbst gut findest. Und er ist das neben mir und irgendwann sagt er so, ich weiß gar nicht, was ich bei dem Punkt eigentlich reinschreiben soll. Und ich dachte mir in dem Moment nur, was? Das kann doch nicht sein. Meine Güte, der hat so eine geniale Gabe. Er kann noch mehr Sachen toll, aber das ist doch so unglaublich und so stark. Ja, und das finde ich sehr schade, dass dieser Punkt, so wie ich präsent ist, kommen wir mal wieder zur Folie hier. Also, in diesem Punkt ist es ganz wichtig, dass wir uns selber annehmen. Aber was kann man da jetzt machen? Zum einen, ein guter Start ist beten. Und ich habe jetzt hier mal so ein, ich würde jetzt kein Mustergebet sagen, aber so eine Richtung, in die man gehen kann. Und zwar könnte man zum Beispiel beten, hey Gott, ich weiß nicht, warum du mich liebst, weil wir beide wissen ja, was ich für Macken habe. Aber wenn das wahr ist, dass du mich liebst, in Klammer, und es muss wahr sein, und du hast es immerhin aufgeschrieben, dann will ich das akzeptieren und ich danke dir dafür. Und dadurch kommt es so langsam erstmal in den Kopf zumindest, dass man weiß, okay, hey, ich bin auf jeden Fall liebenswert. Und ich bin nicht abhängig von meinen eigenen Taten. Ich muss nicht talentiert sein, ich muss nicht besonders hübsch sein, ich muss nicht nett sein, um liebenswert zu sein. Sondern ich bin liebenswert, weil du Gott in mir einen Wert gibst. Und als nächstes stellt sich dann vielleicht die Frage, wenn ich liebenswert bin, weil Gott mir einen Wert gibt, wie groß ist denn überhaupt dieser Wert? Und die Antwort ist ganz einfach und die finde ich persönlich total genial. Denn die Antwort ist ganz einfach. Du bist so liebenswert oder du bist so viel wert, wie das Leben, welches für dich geopfert wurde. Ist doch ganz klar, wärst du nicht so viel wert gewesen, wäre dieser Wert nicht für dich bezahlt worden. Aber er ist für dich bezahlt worden. Denn genau diesen Preis hat Gott in dem Moment, wo Jesus im Kreuz von uns gestorben wurde, für uns gezahlt. Und wenn du magst, kannst du ja einfach in deinen eigenen Worten dir diesen Satz gleich mal in deinem Kopf abspeichern. Du bist so viel wert, wie das Leben, welches für dich gegeben wurde, beziehungsweise bezahlt wurde. Und das Ding ist einfach, dieser Wert ist unabhängig davon, was du tust, was du arbeitest, wie du dich kleidest, wie du zu deinen Mitmenschen bist, wie du dich verhältst, wie intelligent du bist, wie du denkst, was auch immer. Völlig unabhängig davon. Und noch ganz wichtig, dieser Prozess, die Liebe für sich annehmen, das ist nicht innerhalb von ein paar Minuten erledigt, sondern nach dem Motto, okay, hey, es kommt langsam in meinen Kopf, naja, okay, warte, 2 Minuten noch, dann ist mein Herz angekommen. Ja, ich spüre schon, nein, das geht so nicht. Das ist ein Prozess, der mehrere Wochen bis Monate bis Jahre dauert und der Prozess hat auch nie ein Ende, weil der hat Höhen und Tiefen quasi. Und ja, dementsprechend wir durchleben diesen Prozess in jedem Land. Kommen wir zur nächsten Beziehung, und zwar zur Beziehung zu Gott. Einige Menschen sagen, ich glaube schon, dass Gott mich liebt, aber er liebt mich nur, wenn ich richtig bete, wenn ich regelmäßig in die Kirche gehe, wenn ich Menschen zu ihm führe, wenn ich mein Leben erstmal geändert habe, dann wird Gott mich lieben, aber jetzt auch noch nicht. Denn im Moment habe ich doch noch meine ganzen Probleme. Ich habe die Probleme mit meinen Freunden, ich habe die Probleme in der Arbeit. Ich habe Probleme mit der Motivation, überhaupt sonntags in die Kirche zu gehen. Ich habe Probleme mit meiner Art zu beten. Ich habe überhaupt Probleme mit meiner Zeit, die ich für Gott einsetze. Aber wenn ich die ganzen Probleme behoben habe, dann wird Gott mich lieben. Und dieses Denken ist auch verbreitet, beziehungsweise dieses Denken ist sogar in der Bibel einmal vorhanden. Da geht es mir um eine Geschichte, die viele von euch bestimmt kennen werden. Und zwar geht es um die Geschichte um den verlorenen Sohn. Die steht in Lukas 15, Vers 11 bis 32. Und zwar ist da, ich werde dir mal kurz erzählen, da ist ein Vater, der hat 2 Söhne, einen jüngeren Sohn und einen älteren Sohn. Und der jüngere Sohn sagt, Vater, nachdem er erwachsen worden ist, sagt er, Vater, ich möchte jetzt schon mein Erbe, weil ich möchte raus in die Stadt und möchte gut leben. Tja, und das war was ziemlich mieses. Weil, gut, wir wissen, Erbe ist eigentlich, wenn jemand stirbt, dann kriegen das seine Hinterbliebenen quasi, gibt es ein Testament und da steht es dann, wer was kriegt. Und das bedeutete so viel wie, Vater, ich wünsche, du wärst im Tod und ich bin gewirtschaftet. Also, was wirklich heftig ist. Aber der Vater sagt, okay, du, hier hast du das Geld, und Sohn sagt, schau, und geht in die Stadt. Und was macht er da? Er verballert sein ganzes Geld für Huren, für das beste Hotel, was er sich leisten kann, und schmeißt es quasi zum Fenster raus. Währenddessen, der ältere Sohn, der ja beim Vater geblieben ist, der schuftet da, hilft dem Vater bei der Arbeit, richtet sich nach seinen Geboten wieder, Vater meint, ich mach das mal bitte so, mach dies so. Ja. Und der jüngere Sohn, der lebt in Sausen raus. Das Ding ist nur, das klappt natürlich nicht ewig, irgendwann ist das Geld futsch. Und das geht sogar so weit, dass es dem jüngeren Sohn richtig schlecht geht, der hat kein Geld mehr. Und dem zum Schluss bei den Schweinen muss das fressen, was ihr eigentlich zu fressen kriegen seid. Also das wirklich haben. Ne? Und er überlegt sich ja, gehe ich jetzt zurück zu meinem Vater oder nicht? Weil das ist ja wirklich nichts, was ich gemacht habe. Und das ist nicht total leer. Und letztendlich entscheidet er sich und sagt, okay, ich gehe zurück zu meinem Vater. Er geht also zurück und sein Vater sieht ihn schon von Weitem kommen und rennt ihm entgegen. Und als die beiden aufeinandertreffen, sagt er, der jüngere Sohn jetzt drauf, das tut mir total leid. Und der Vater sagt, ganz egal, umarmt ihn erstmal und sagt, ich freue mich, dass du wieder da bist. Und der Vater organisiert eine große Feier. Ja, also feiern die, der ältere Sohn ist währenddessen, weil er hart arbeitet, noch auf der Weide und kümmert sich da und kommt irgendwann zurück und sieht schon von Weitem, dass eine Feier in deren Haus ist. Und dann fragt er so einen Typen, den er trifft, hey, warum ist denn das eine Feier? Und sagt er, ja, dein jüngerer Bruder, beziehungsweise der jüngere Sohn von deinem Vater, der ist wieder nach Hause gekommen und deswegen hat er eine riesen Feier organisiert. Und da kommt der ältere Sohn total angefressen. Und er geht nicht auf diese Feier, das kriegt der Vater mit, kommt raus und sagt, hey, warum feierst du nicht mit uns? Und ja, da sagt er, wie konntest du denn jetzt, nachdem dein Sohn so viel Mist gebaut hat, ihn immer noch mit so viel Liebe quasi verschütten? Ich arbeite und schufte hier, und das ist ja auch okay so, wir lieben uns schön, aber er hat so viel Mist gebaut und du liebst ihn trotzdem noch und organisierst so eine große Feier für ihn. Genau. Und dann sagt er in Lukas 15, Vers 30, nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein hart und gut mit Fug und Kraft gefasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschickt. Wie denkt also der ältere Bruder? Der ältere Bruder schießt von den Taten auf die Liebe. Der jüngere Sohn baut Mist, dementsprechend hat er auch keine Liebe mehr verdient. Er, der ältere Bruder, ist immer brav zu Hause, hat auch die Gebote seines Vaters gehört, also verdient er die Liebe. Das würde also bedeuten, wenn man das jetzt mal auf die Liebe von Gott bezieht, dass man etwas leisten muss, damit Gott einen liebt. Das wäre quasi eine Art Geschäft. Ich tue etwas und dafür liebst du mich. Und ich denke, wir stimmen mit mir überein. Denn ich sage, das ist definitiv nicht die Art von Liebe, die Gott uns sieht. Denn Gottes Liebe ist kein Geschäft. Aber ich schätze mal, das wusstet ihr alle schon, dass diese Art von Liebe nicht diese Art ist, die Gott uns gibt. Also dass Gottes Liebe kein Geschäft ist. Ja, natürlich, das wussten wir. Aber hat das euer Herz auch schon mitgekriegt? Das ist jetzt für mich diese entscheidende Frage. Oder gibt es nicht zwischendurch mal diesen Gedanken, ach shit, jetzt habe ich schon wieder Mist gebaut, was hält Gott jetzt davon? Ist er jetzt böse auf mich? Liebt er mich jetzt vielleicht sogar weniger? Ich mache jetzt was Gutes, dann wird er mich wieder so lieben wie vorher. Oder auch, boah, Alter, das ist ein Typ, Mann, der kann so toll beten, der hat schon so viele Leute zu Gott geführt. Den liebt Gott bestimmt mehr als mich. Weil der macht ja so viel Gutes und so viel für Gott. Aber da kann ich dir sagen, Gott liebt dich nicht, weil du Gutes tust, sondern er liebte dich bereits vorher. Er Er liebt dich nicht, weil du vielleicht verbeten kannst, er liebt dich schon vorher. Er liebt dich nicht, weil du zu anderen zu ihm führst, sondern er liebt dich schon vorher. Er liebt dich nicht, weil du viel Zeit mit ihm verbringst, sondern er liebt dich schon vorher. Und somit kannst du voller Zuversicht sagen, egal wie heute mein Tag abläuft, egal ob gut oder schlecht, du liebst mich. Egal ob mein Tag heute voll Sünde ist und ob ich andere Leute zu dir führe oder nicht, du liebst mich. Oder auch der Satz, ich weiß, ich habe heute gesündigt und ich versuche davon loszukommen, bitte hilf mir, aber ganz egal, wie das jetzt abläuft, ob ich schaffe oder nicht, ich weiß, du liebst mich. Oder auch, ich habe heute wieder nur 2 Minuten Zeit gefunden, um mit dir zu reden. Bitte hilf mir doch, dass ich in Zukunft das besser hinkriege, dass ich das optimieren kann. Aber ich bin mir sicher, du liebst mich, auch mit nur diesen 2 Minuten. Und diese 2 für verschiedene andere zu kann ersetzen auch mit 0 Minuten oder mit 100 Minuten. Und jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, ja, okay, aber diese Liebe, die spüre ich gar nicht. Was soll ich mit meiner Liebe anfangen, die ich überhaupt nicht spüre? Und da habe ich aus einer anderen Andacht was ganz Interessantes rausgefunden. Und zwar hat da der Prediger gesagt, unsere Gefühle sind das Ergebnis unserer Selbstgespräche. Und wenn du dir nun anderen sagst, Gott liebt mich nicht, dann wirst du wahrscheinlich diese Liebe auch nicht spüren. Du weigerst dich ja quasi, Gefühle in diese Richtung überhaupt zuzulassen. Allerdings, wenn du nun diesen Punkt, Gott liebt mich, langsam in deine Gedanken reinkommen lässt, dann schaffst du quasi damit eine gewisse Voraussetzung, diese Liebe von Gott überhaupt spüren zu können. Und ich habe dir einen Satz aufgeschrieben, und wenn diese Wahrheit langsam erst in dein Gehirn und dann auch in dein Herzen ankommt, dann wirst du beginnen, diese Liebe zu spüren. Ich habe allerdings an diesem Satz gestern Abend noch was tiefer geschrieben. Und zwar, dieser Satz, der hört sich fast an wie eine Formel. A plus B gleich C. Das heißt, wenn Wahrheit im Gehirn, dann irgendwann kommt Liebe ins Herz. Allerdings, ich bin mir sicher, das ist keine Formel. Das klappt nicht 100% so, man muss das so und so machen, dann wird dieser Weg so funktionieren. Aber ich kann von mir sagen, dass das bei mir so geklappt. Ich habe mir in bestimmten Situationen diese Liebe einfach mal bewusst gemacht und dadurch habe ich sie gespürt. Ich saß auf dem Fahrrad und habe gesagt, boah, geil, Gott, das ist so toll, dass du mich liebst, unabhängig von irgendwelchen Taten. Ich habe in dem Moment nicht gesagt, boah, geil, dass du mich liebst, weil ich hier immer in der Kirche bin. Oder es ist geil, dass du mich liebst, weil du so preisen kannst. Nein, ich habe in dem Moment echt nur gesagt, geil, Gott, danke, dass du mich liebst. Und in diesem Moment habe ich ein sehr schönes Gefühl gespürt. Und das hat mich total berührt. Und das war der Moment, wo ich für mich die Liebe gespürt habe. Und ich will zum Schluss nochmal auf einen Satz zu sprechen kommen, den ihr vielleicht auch schon öfter mal gehört oder gelesen habt. Und zwar dieser Satz, der Glaube macht frei. Und das ist für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiger Satz. Denn ich höre immer wieder von meinen Freunden, von Bekannten oder von Leuten, die sagen, wenn ich jetzt anfange zu glauben, dann werde ich total beschenkt. Wenn ich glaube, dann muss ich immer sonntags in der Gemeinde sein. Wenn ich glaube, dann darf ich ja nicht im Sinn liegen. Wenn ich glaube, dann muss ich ja immer nett zu meinen Mitmenschen sein. Und kriegen solche Sätze nach Freiheit? Auf keinen Fall. Allerdings, wenn man nun diese Liebe von Gott für sich annimmt, dann wird man frei von diesem, ich muss das und das tun, oder ich darf nicht das und das tun. Das heißt, diese Annahme von der Liebe ist ein wichtiger Punkt, um überhaupt diese Freiheit zu erlangen. Und das ist auch genau das, was Gott letztendlich möchte. Er möchte uns frei machen. Und das möchte er wirklich, aber das kann er nicht, wenn wir diese Freiheit überhaupt nicht für uns annehmen. Sagen, nee, ich innerlich sagen, ich möchte gar nicht frei sein, dann Gott, ja, schön, ich will dich trotzdem frei machen, komm schon. Aber das kann er nicht machen, solange wir das nicht von uns annehmen. Also möchte ich ein bisschen appellieren, nimm doch diese Freiheit an, denn das ist
Sehr schön, wir haben diese Bibel.
Und diese Annahme beginnt in den Gedanken, wie ich es schon erklärt habe. Und ich möchte das jetzt mal etwas praktischer werden lassen. Ich habe immer wieder solche Gedanken, vielleicht kennst du die auch. Wenn du das nächste Mal einen Gedanken hast, ach shit, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht, oder ach shit, jetzt habe ich wieder gesündigt, oder auch vielleicht, ich zweifle gerade ganz schön irgendwie daran, das hat mich überhaupt liebt, dann erinnere dich doch einfach daran, so ein Satz wie, Gott liebt mich ohne Wenn und Aber, und er liebt mich so, wie ich bin, und ich bin es wert, geliebt zu werden. Und zum Abschluss möchte ich nur noch einmal sagen, du bist eine geliebte Person und Gott liebt dich. Und Amen.